Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst
und Mord.
und heute mit anderem Mikro. Ja, Betty, heute bist du dran.
Jawohl, ich bin wieder da und du gibst deinen Senf dazu. Und da
Richtig?
bin ich schon mal sehr gespannt, denn es geht um einen, etwas mysteriösen Mordfall, wo man gar nicht genau weiß, woher die Motive für das Tun herkommen.
Und es wird wieder schlüpfrig, oder?
Naja, vielleicht so ein kleines bisschen.
Wir haben nichts anderes von dir erwartet.
Also, es ist ein regnerischer Abend. Karl P. und seine Frau fahren mit dem Auto nach Rheinberg. Sie wollen dort ein befreundetes Pärchen besuchen. Rheinberg ist eine kleine Stadt am linken Niederrhein, angrenzend an Moers, an Kapp-Lindfort und an das linksrheinische Duisburg. Ich bin dort oft und gerne. Rheinberg ist bekannt für seine Unternehmer, wie die Solvay mit dem Salzbergwerk, Underberg mit dem berühmten Magenbitter, Rheinbergs Promis wie Isabel Werthy, Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Dressurreiten. Unser deutschlandbekanntes Model Claudia Schiffer ist dorthin, aber auch die Terroristin Brigitte Mohnhaupt. Alles gebürtige Rheinberger. 20.000 Leute leben in Rheinberg und drumherum ist eine idyllische niederrheinische Landschaft. Eigentlich eine Welt, wo man denkt, da ist noch alles in Ordnung. Denke ich übrigens auch jedes Mal, wenn ich dort bin. Karl P. und seine Frau fahren also hier in Rheinberg die Bahnhofstraße entlang. Und dann merkt Karl, dass er sich verfahren hat und wenden muss. Und zwar ganz in der Nähe des Rheinberger Bahnhofs, der ein gutes Stück von der Innenstadt entfernt liegt. Dort sucht er nach einer Wendemöglichkeit und da findet er, kurz vor dem Bahnhof, ein verlassenes Werksgelände mit einem verwilderten Grundstück, welches voller Brennnesseln und Unkraut ist. Karl P. beschließt, in diesem hüfthohen Unkraut sein Auto zu wenden. Nach der ersten halben Drehung, als er wieder zurücksetzen will, sieht er in dem Brennnesselfeld einen Fuß herausragen. Er glaubt seinen Augen nicht zu trauen und macht seine Frau auch darauf aufmerksam. Er hält an, springt mit seiner Frau aus dem Wagen und zusammen nähern sie sich ganz langsam dem Fuß und glauben eigentlich nicht, was sie da sehen. Einfach dieser Fuß, der aus diesem großen Feld herausragt. Schließlich fasst Karl Mut. Er geht darauf zu, um den Spuk zu beenden, denkt noch, das ist vielleicht ein Scherz, eine alte Schaufensterpuppe. Aber irgendwie ahnt er wohl innerlich schon, dass seine Augen eben doch das Wahre gemeldet haben.
Würde ich auch denken.
Er schiebt die Brennnesseln beiseite, sieht, dass der Fuß zu einem Bein gehört und das Bein zu einem männlichen Körper. Vor ihm liegt ein gut 1,90 Meter großer, muskelbepackter, schwarzer Mann, der höchstens 35 Jahre alt ist und dessen athletische Figur, sowohl zu einem Leibwächter als auch zu einem Model passen könnten. Karl ist völlig entsetzt und ruft sofort die Polizei. Ja, die Kripo kommt sofort und stellt nur noch den Tod des Mannes fest. Er ist erschossen worden. Sie
Er ist
vermuten.
tatsächlich noch nicht irgendwie so verwest, dass man ihn nicht erkennen könnte, sondern er ist noch erkennbar als Mensch.
Ja. Die Kripo vermutet, dass die Tötung am späten Nachmittag oder am Abend des vorigen Tages stattgefunden hat. Also, dass der da noch nicht viele Stunden liegt. Und nach Abgleich mit den Polizeibehörden aus der nahen Umgebung ergibt sich, dass die Duisburger Kripo bereits auf diesen Anruf gewartet hat. Denn in Duisburg gibt es einen Mordplatz, einen Mordort, aber keine Leiche.
Okay.
Gehen wir mal 2 Tage zurück an den Tattag. Es ist Dienstag, der 16. September 2008. Im Duisburger Etapp-Hotel auf der Falkenstraße 61, dem heutigen Hotel Ibis Budget, ganz in der Nähe des Innenhafens und der großen Museen, haben am späten Vormittag 2 Männer eingecheckt. Der eine ist der große schwarze Mann, also 1,90 Meter ist der groß und wirklich sehr, sehr muskulös, namens Bonaventure Tanto. Bonaventure finde ich ja wirklich unschlagbar toll. Er stammt aus Kamerun. Der andere ist ein kleinerer, zierlicher und ebenfalls schwarzer Mann. Beide Männer teilen sich das Zimmer mit der Nummer 142. welches von dem breitschulterigen und muskelbepackten Bonaventure Tanto am Montag, also einen Tag zuvor, persönlich angemietet und bezahlt worden ist. Die beiden Männer verbringen den Dienstag auf dem Zimmer die ganze Zeit. Was sie dort machen, ist völlig unbekannt. Sie gehen weder zum Essen, noch scheinen sie sonst etwas zu unternehmen, aber aus dem Zimmer hört man ab und an Geräusche. Die Männer reden miteinander, dann ist es wieder längere Zeit still, dann ist ein deutliches Stöhnen und Möbelrücken zu hören. Und das Personal, das so einiges gewohnt ist, weiß nicht so genau, machen die beiden gymnastische Übungen, damit ihr Body perfekt in Form ist? Oder, ja, oder sind die beiden Männer ein Liebespaar, das sich im Geheimen trifft und sich dort auslebt?
Aber eigentlich muss sich ja heutzutage keiner mehr verstecken.
Es sei denn, du lebst in einer Beziehung.
Oder, ja, bist
du. Dann, freilich könnte es Gründe geben, warum du ein Hotelzimmer anmietest und keinen anderen Ort dafür wählst. Das scheint etwas zu sein, worauf das Personal eher vermuten würde. Am frühen Abend verlassen die beiden Männer in bester Harmonie das Zimmer und kommen ganz spät am Abend, kurz vor 22 Uhr dieses Dienstags, wieder zurück. Sie bringen einen dritten Mann mit. Er wirkt südländisch, hat schwarze Haare, schwarze Augen, lebhaft, zierlich, temperamentvoll und er folgt ihnen als Dritter aufs Zimmer. Nun ist das in dem Etap-Hotel so, es gibt nur bis 22 Uhr einen Pförtner. Danach ist das Hotel unbewacht und ohne Personal. An diesem Dienstagabend ist das ganze große Hotel nahezu ausgebucht. Also um 22 Uhr geht der Pförtner, kurz vor 22 Uhr kommt der dritte Mann. Und nach 23 Uhr, wenige Augenblicke danach, exakt eine Stunde und fünf Minuten danach, hören mehrere Anwohner Schüsse.
Sogar drei Männer in einem Zimmer.
Aha, drei Männer in einem Zimmer. Ein Anwohner ruft die Polizei und wartet vor dem Hotel auf deren Eintreffen. Dabei beobachtet er zwei Männer, die aus dem Hotel kommend in ein Auto auf der Straße direkt vor dem Hotel eingestiegen und weggefahren sind. Da die Beamten kommen also, können aber eigentlich nicht viel machen, weil kein Pförtner da ist. Und das bedeutet, die können nur unten im Foyer ein bisschen hin und her laufen, ab und zu mal durch die Gänge laufen. Es passiert nichts. Es ist totenstill. Es gibt keine Schreie in dem Hotel, die auf eine Notsituation hindeuten. Einzelne Gäste, die da herumlaufen, werden befragt. Die haben noch nicht mal was gehört. Von der Hoteldirektion ist keiner zu erreichen. Und schließlich fährt die Polizei wieder weg und lässt einen völlig aufgelösten, aufgeregten Anwohner zurück, der Stein und Bein schwört, dass das Schüsse waren. Und dann denkt er auch noch, dass Schüsse in einem Hotel in der Nacht prinzipiell nichts Gutes zu bedeuten haben.
Ja, das sehe ich aber genauso.
Ja, ich auch. Und dann senkt sich die Nacht über das Hotel. Es ist morgens, Mittwochmorgen, am 17. September 2008, 6 Uhr. Das Reinigungspersonal kommt, um mit der Reinigung der Hotellobby im Erdgeschoss zu beginnen. Dabei finden sie Blutspuren. Eine beträchtliche Menge. Diese Blutspuren führen einerseits aus der Hotellobby im Hotel raus auf die Straße und zu den Parkplätzen vor der Tür. Doch wohin führt die Spur in der anderen Richtung? Das Reinigungspersonal macht sich auf die Suche. Mittlerweile sind die Angestellten wegen der Menge des Blutes zutiefst besorgt. Von einem nächtlichen Polizeieinsatz in ihrem Haus wissen sie nichts. Sie folgen der Spur durch die Hotelflure bis zum Aufzug, finden die Fortsetzung im ersten Stock und dazu unterwegs eine blutverschmierte Brille. Die Blutspur endet abrupt vor Zimmer 142. Das Reinigungspersonal informiert die Geschäftsleitung. Diese öffnet das Zimmer. Auf dem Teppich ist eine Blutlache. Neben der Tür liegen 10 Patronenhülsen vom Kaliber 7,65 auf dem Boden. Und von dem muskulösen, attraktiven schwarzen Mieter, der gestern noch einen dreiteiligen, eleganten beigen Anzug getragen hat, ist nichts zu sehen. Personal und Geschäftsleitung befürchten, dass Bonaventura Tanto etwas Schreckliches zugestoßen ist. Um 6.50 Uhr geht der Anruf der Geschäftsleitung bei der Duisburger Polizei ein. Dann beginnen natürlich relativ groß erstmal die Ermittlungen. Bei der Ankunft finden die Beamten schon vor dem Hotel einen Kabelbinder oder eine Art Einwegfessel, die zerrissen oder zerschnitten worden ist, voll mit Blut. Und deshalb geht die Kripo nach all dem, würde ich vermutlich auch, von einem Mord aus. Ja, genau, von Mord aus, ne? Gäste und Personal wurden natürlich befragt und die haben am Abend zuvor den Bonaventure Tanto mit dem anderen Mann an seiner Seite in einem sehr innigen Gespräch vorgefunden. Also es verdeutlicht doch vielleicht, dass es da um etwas Persönliches gegangen ist.
Und nicht Gymnastik.
Ja, zu späterer Zeit auch gemeinsam mit ihm das Hotel haben verlassen sehen. Und auch die bestätigen erneut, dass die zwei Männer mit dem schon erwähnten dritten unbekannten Mann, den sie als Südländer bezeichnen würden, wo sie nicht genau sagen können, irgendein Land im Süden, aber können wir nicht so zuordnen. Ihnen ist aufgefallen, dass er zierlich war und sehr lebhaft, vielleicht auch aufgebracht wirkte, den sie mit nach oben auf ihr Zimmer genommen haben. Als die Schüsse gefallen sind, sind diese drei Männer nicht mehr in Erscheinung getreten und möglicherweise hielten die sich zum Zeitpunkt der Polizei, die dann da angekommen ist am Abend zuvor, noch in dem Zimmer auf. Die Spurensicherung untersucht jetzt die Flure, die Lobby und sperrt die Straße bis zu den Parkplätzen. Die Spurensicherung stellt fest, dass das Mobiliar in dem Zimmer durch die Kugeln beschädigt worden ist. Die Kugeln stecken im Bett, im Fußboden, Fensterrahmen. Sie äußern dann gegenüber der Presse, dass die gefundenen Hülsen aus einer sehr kleinen Waffe kommen und sagen dann aber auch, dass es eine Waffe ist, die man bis etwa 1980 bei der Polizei verwendet hat. Könnte eine alte Dienstwaffe sein, dann ist die Frage, wie kommt sie dahin? Es ist ganz offenkundig, dass in dem Raum ein Verbrechen geschehen ist und was auffällt, es gibt keine Schleifspuren. Da der Mann sehr groß und sehr schwer gewesen ist, also ich denke, der wird so 100, 110 Kilo gewogen haben, weil er so muskulös war, überrascht es eben die Polizei, dass es nirgendwo Schleifspuren gibt. Blutspuren.
Und sich selber bewegt zu haben noch irgendwie.
Das wäre denkbar. Das wäre denkbar. Also entweder hat er noch gelebt oder er wurde rausgetragen. Das schockierte Personal wird befragt, kann aber auch nicht sehr viel mehr sagen, als dass die Männer, die den Tag zu zweit auf dem Zimmer verbracht haben und Geräusche von Möbelrücken, Stöhnen und Reden phasenweise zu hören war. Es ist aber nicht möglich herauszufinden, ob die beiden Männer schwul waren, eine erotische Nacht in dem Zimmer verbracht haben oder ob sie aus irgendeinem anderen Grund den ganzen Tag im Hotelzimmer verbracht haben. Und wer mag der mysteriöse Dritte sein? War das vielleicht ein Stricher? Das Bahnhofsviertel ist nicht weit. Der Rezeptionist im Hotel berichtet, dass die beiden Afrikaner nur sehr gebrochen Deutsch gesprochen haben. Aber auffällig war halt auch der sehr elegante dreiteilige Anzug, also mit Weste, den das Opfer getragen hat. In dem Hotel gab es wohl keine Videoüberwachung, auch nicht der Parkplätze und das Auto, das auf dem gegenüberliegenden Hotelparkplatz geparkt war, ist nicht gefilmt worden, sodass auch das die Ermittlungen nicht weiterbrachte. Ja, der Personalausweis des Opfers lag dem Hotel in Kopie natürlich vor. Tanto stammte aus Kamerun und hielt sich illegal in Deutschland auf. Da er am Montag persönlich vorbeigekommen war, um für den Dienstag das Doppelzimmer zu buchen, lässt das vermuten, dass er nicht weit von Duisburg gewohnt hat oder vorübergehend gewohnt hat. Warum mietet er und seine Begleitung sich hier ein? Brauchten sie das Hotel für einen, geheimen Nachmittag? Würde es vermuten auch, ne? Oder?
Ja, ich auf jeden Fall. Gehe er auch von erotischer Nacht, Nachmittag oder sowas aus, aber irgendwas muss hier schiefgelaufen sein, sonst wären keine Schüsse gefallen.
Denke ich auch. Oder Geschäftliches, wie auch immer.
Ja.
Vor dem Hotel fand die Polizei dann noch eine Einmalfessel. Das Blut musste auch, das konnte man feststellen, zum Opfer zu gehören. Wie gesagt, entweder weggetragen oder er wurde von den Tätern genötigt, da rauszugehen und in ein Auto zu steigen. Denn da genau hört die Blutspur dann auch auf. Also 10 Schüsse sind abgegeben worden, aus relativ großer Nähe. Das sind eine Menge, nicht jeder hat getroffen. Das Opfer muss aus mehreren Wunden geblutet haben und es ist für die beiden Täter, die zierlicher waren, wahrscheinlich unmöglich, den großen, schweren Mann irgendwo in den Koffer zu packen und rauszutragen oder sonst wie da rauszutragen. Also die müssen den wahrscheinlich mit zwei Mann irgendwie gemeinsam getragen haben oder sie haben ihn gezwungen, eben rauszugehen. Und damit verliert sich dann die Spur vom Opfer, aber auch die Spur der Mörder. Die Duisburger Kripo war natürlich froh, als sie dann am Donnerstagabend den Anruf bei der Rheinberger Kollegen bekommen haben und waren dann auch froh, dass sie jetzt zum Mordort die passende Leiche haben. Die DNA-Probe erweist, dass das Blut vom Tatort ist und mit der Leiche übereinstimmt und es ist tatsächlich Bonaventure Tanto. Ja, die Polizei gibt jetzt die Information an die Presse, fahndet nach Augenzeugen und zwar sofort, also unmittelbar. Es tut sich aber nichts. Im Hotel selbst gibt es überhaupt keine Spuren dieser Männer. Die haben da offenbar auch noch nicht mal gefrühstückt. Es gelingt nicht herauszufinden, wer die beiden anderen Männer waren und auch nicht, warum sie ihren Gefährten umgebracht haben. Es gibt auch keine Informationen, ob Tanto irgendwo in der Nähe gewohnt hat. Niemand scheint ihn zu vermissen. Er scheint nirgendwo zu arbeiten. Er trug den Anzug eines Geschäftsmannes, aber zu welchem Geschäft war er illegal in Deutschland? Kommen wir also zum Tatzeitpunkt. Kurz nach 23 Uhr sind die Schüsse durch die Straße gehallt, im Hotel offenbar nicht gehört worden. Und als die Polizei um 23.15 Uhr da etwa am Tatort kam, werden die Mörder möglicherweise noch im Hotel gewesen sein. Eine halbe Stunde war die Polizei etwa da, 23.45 Uhr, und danach könnten sie begonnen haben, die Leiche zu entfernen. Ja, mysteriös ist auch, dass niemand in der Lobby das bemerkt hat. Die mussten dadurch, die sind dadurch, der muss geblutet haben und keiner hat es bemerkt. Es muss aber nach dem Polizeieinsatz gewesen sein, denn sonst hätte die Polizei um 23 Uhr das getropfte Blut, die Blutspur, schon gesehen. Und also es muss nach dem Weggang der Polizei ab etwa 23.45 Uhr mit der Entsorgung des Toten oder des Schwerverletzten losgegangen sein. Ja, und einer der Täter hat zu dem Zeitpunkt immer noch eine geladene Waffe getragen, also war immer noch ein gefährlicher Mann. Warum die Täter jetzt nach Rheinberg gefahren sind, was 30 Kilometer vom Hotel in Duisburg entfernt liegt, ist die Frage. Das ist relativ ungewöhnlich, denn Rheinberg ist ein kleiner Ort und das würde auf einen Täter hindeuten, der sich da auskennt.
Also ich würde mal sagen, Ortskenntnisse, genau, wie du schon sagst. Von wegen, da ist ein Feld, da kann man jemanden gut verschwinden lassen.
Genau. Und dann auch noch am Bahnhof. Das könnte auch darauf hindeuten, dass vielleicht einer der Betreffenden sonst vielleicht einen Zug des Öfteren nutzt und sich auch in der Rheinberger Bahnhofsgegend auskennt. Also ja. Rheinberg ist ja ein winziges Städtchen. Der Bahnhof ist noch nicht mal in der Stadt. Der ist so anderthalb Kilometer außerhalb der Stadt. Ja. Und dann hat er sich da ein verlassenes Werksgelände gesucht. Natürlich kann es auch sein, dass die Täter keine Ortskenntnis hatten und dass es Zufall ist, weil sie nämlich versuchten, entweder über die Autobahn A57 und da wahrscheinlicher über die Bundesstraße ins sehr naheliegende Holland, also in die Niederlande zu entkommen. Mhm. Und dass sie vielleicht auch ganz bewusst nicht die Autobahn, sondern vielleicht ganz bewusst die Bundesstraße benutzt haben, weil die nachts komplett menschenleer ist. Und vielleicht ist das eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, Deutschland sofort zu verlassen und dieses über die gelegene Bundesstraße über Duisburg in Richtung Venlo, Nimwegen. Also da geht's eigentlich direkt über Xanten nach Nimwegen, ob sie diese benutzt haben. Das könnte Sinn machen. Und dann fanden sie halt unterwegs dieses einsame Grundstück und da schmissen sie ihn dann drauf. Andererseits ist da wohl auch das Auto der Täter gewendet worden. Es gab also in dem schlammigen Untergrund Spuren des Autos und dann ist zu vermuten, ja, möglicherweise hat es doch mit dem Bahnhof zu tun und das war der Bahnhof vielleicht doch keine zufällige Wahl. Ist jemand vielleicht mit dem Zug danach weitergefahren oder dachte, ich steige jetzt hier am Bahnhof aus? Irgendwas muss gewesen sein. Damals war der Bahnhof auch noch nicht videoüberwacht. Vielleicht haben die auch versucht, den Mann zu zwingen, also die Geheimnummer seiner Kreditkarte herauszurücken. Auch das ist möglich. Dass sie vielleicht irgendwas erpressen wollten, denn der Mann muss gefesselt gewesen sein. Irgendwas müssen sie beabsichtigt haben. Also ein gutes Versteck war dieses Brennnesselfeld definitiv nicht. Jeder Radfahrer konnte in den Brennnesseln, wenn er da vorbeifuhr, den Mann sehen. Und das Versteck war also wirklich nicht auf Dauer angelegt. Man kann eigentlich eher sagen, dass man den entsorgt hat. Und zwar so, dass man den vielleicht nicht sofort findet, sondern einen gewissen Vorsprung ihnen verschafft. Also die sind da auch vielleicht noch 25, 30 Kilometer von den Niederlanden entfernt. Also wenn die da mit hohem Tempo gefahren sind, haben die den da reingeschmissen, den Wagen gewendet und ab. Also es werden also Profile vom Auto angefertigt. Die Obduktion ergibt eben, dass es sich zweifelsfrei um ihn handelt. Er ist 38 Jahre alt, ist zunächst angeschossen worden, hat noch gelebt und ist kurze Zeit darauf an der Schussverletzung gestorben. Wahrscheinlich, ja, verblutet, man weiß es nicht. Seine DNA ist nirgendwo gespeichert worden. Also weil er aus Kamerun ist und nirgendwo hier gemeldet ist, wird das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt eingeschaltet. Und das BKA probiert jetzt ganz neue Methoden aus. Die scannen das gesamte Hotelzimmer und bearbeiten dann die Bilder am PC. Auch eine neue Methode offenkundig. Presse wird informiert, Reifenprofile untersucht. Keiner vermisst den Toten. DNA-Spuren der beiden unbekannten Männer können keinem Täterprofil innerhalb der EU zugeordnet werden. Und das bietet Anlass zu Spekulationen. Also entweder sind die strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten oder sie sind alle nicht legal hier. Tanto jedenfalls, das steht fest, ist illegal in Deutschland. Er ist aber in anderen Fällen schon in Erscheinung getreten. Und zwar gehörte er zu einer Gruppe von Leuten, die mit einem Trick, dem sogenannten Geldwaschtrick in Erscheinung getreten sind. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne, mit diesem Geldwaschtrick, wo man Leuten erzählt, dass man normales Papier in echte Geldscheine verwandeln kann, wenn man eine Chemikalie darüber kippt und das Geld dann darin badet. Und dafür, um diese Chemikalie zu bezahlen, die natürlich nur der Anbieter exklusiv vertreibt, mit der man unermesslich reich werden kann, muss natürlich ein Startkapital für die Chemikalie gezahlt werden. Und das ist dann immer so hoch, wie die Täter vermuten, dass das Opfer das Geld auch haben könnte. Deshalb nimmt man davon an, dass es sich bei dem Täter um ein Trickopfer gehandelt haben könnte. Da ist es ja auch in Düsseldorf einige Zeit vorher zu einem Mord gekommen. Wie viele Opfer es von dem Geldwaschtrick gibt, weiß man nicht, weil viele Opfer sich ja schämen, vor allem wenn sie älter sind, schämen zur Polizei zu gehen. Bei vielen ist ja auch so, dass sie das denn dem Sohn und der Tochter erzählt haben und die Kinder sagen dann, um Gottes Willen, lass das bleiben, und dann machen sie es heimlich doch und dann sagen sie hinterher nicht, wenn sie dann übers Ohr gehauen worden sind. Gehört zu dem Trick, dass sie manchmal auch Leute, die älter sind als 80, dann zur Bank begleiten, damit sie in deren Gegenwart die ganzen Ersparnisse abheben und dann nehmen sie das Geld und hauen auch wieder ab. Meistens sind sie nur eine einzige Nacht in einer Stadt und hauen dann sofort ab. Ne? Ist ja logisch, weil die Opfer probieren das dann sofort aus, stellen fest, funktioniert nicht und dann wollen sie ihr Geld zurück oder kommen mit der Wut zurück. Und das könnte bei ihm auch der Fall gewesen sein. Die Presse hat natürlich sofort davon berichtet und nach Zeugen gesucht. Die ganze lokale Presse hat immer wieder darüber berichtet, aber es gab keinerlei Fortschritte. Ne? Also nicht bei der Hintergrund von dem Mann ist in Erfahrung zu bringen gewesen und auch nichts, erst recht nichts über die beiden anderen Männer. Die Polizei überlegte dann noch, wie man den großen, schweren Mann aus diesem Hotelzimmer rausgekriegt hat. Es muss doch irgendwem aufgefallen sein. Also er muss irgendwie aufgefallen sein, ist aber nicht, dass es Zeugen gegeben hätte.
Also ich rutsche jetzt gerade von der Theorie ab, dass es eine Liebesbeziehung war. Also vielleicht ja, der eine und der andere vielleicht schon, aber der dritte auf gar keinen Fall, also kein Stricher oder so. Ich denke, dass ein verratener Kunde den Mann so gehauen hat.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie einer Wahl dazu gekommen ist, um das Liebesspiel vergnüglicher zu machen. Also ich glaube,
dass
es gelaufen ist.
Ja.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also du kannst ja meine Geliebte sein, ne, bitte? Und auf der anderen Seite können wir gemeinsam Leute abzocken. Und das wirkt dann vielleicht noch vertrauensseliger, wenn wir sind ein Pärchen. Dann, ach ja, die beiden sind ganz nett zusammen oder dieses Pärchen ist ganz nett. Das ist eigentlich eine ganz gute Masche.
Ja, und das ist eine gute Idee.
Zeigt auch Vertrauen.
Wenn ja, ich finde auch, das ist eine gute Idee.
Partner auftauchst.
Ja, ich glaube, du hast recht, das gehörte vielleicht, ich denke, da bin ich nicht drauf gekommen, aber ich denke, du hast recht, das könnte zur Masche gehören, dass der Eindruck gezielt erweckt wird. Die Frage ist aber nur, warum der andere plötzlich und schlagartig sich am Mord beteiligt hat. Ganz merkwürdige Geschichte.
Vielleicht ist er auch erpresst worden, hat gesagt, entweder du hilfst mir jetzt hier.
Ja.
Oder du bist genauso dran. Ich meine, man weiß ja auch nicht,
Ja.
die beiden. Vielleicht waren
Nein.
die wirklichen Pärchen, haben auch noch eine Familie. Und
Ja.
er hat dann gesagt, okay, ich helfe jetzt hier, komme dafür mit meinem Leben davon und kann nochmal den Rest der Familie beschützen und zumindest erzählen, was passiert ist.
Also weiter kommen die mit ihren Ermittlungen, also jedenfalls nicht, was auch immer die Hintergründe waren. Sie fragen also immer noch nach Zeugen. Es muss doch jemand beobachtet haben, wie man den aus dem Auto rausgeholt hat. Tatsächlich kommen sie erstmal nicht weiter. Eine weitere Ermittlung in Richtung dieses Waschtricks führt dann auf die Fährte von einem Betrogenen. Und dieser Betrogene ist ein türkischer Geschäftsmann, der ein Geschäft in Düsseldorf betrifft. Er ist erst einige Monate zuvor von einer ähnlichen Bande betrogen worden, mit demselben Trick. Und als er nun an diese beiden gerät, die ihn anquatschen, muss er wohl ausgerastet sein. Er ist wohl offenbar zum Schein darauf eingegangen, hat sich daran und ist dann aber dort, hat das dann zum Vorwand genommen, um dann dort einen Täter in einem anderen Fall, der gar nichts mit seinem zu tun hat, aber dieselbe Masche verwendet, aus lauter Zorn und Wut umzubringen. Er ist unverzüglich danach weitergefahren und in die Türkei geflüchtet. Und das konnte immerhin dann auch seine Familie und die Geschäftsleute da aus Düsseldorf bestätigen, dass der danach nicht mehr aufgetaucht ist. Ja, und zwar haben sich so um den 20., 21. September, also relativ kurze Zeit danach, dann doch Freunde von Bonaventure Tanto bei der Polizei gemeldet. Und zwar, nachdem sie den Fall in der Zeitung gelesen hatten. Und sie nennen ihren Freund übrigens Boni und haben dann auch erzählt, dass er sein Hauptberuf tatsächlich darin besteht, diesen Geldwaschtrick anzuwenden. Dass es ein ziemlich gut organisiertes Netzwerk ist von Leuten, die eigentlich alle zusammenarbeiten und sich größtenteils auch illegal im Land aufhalten. Einige sind legal, da andere nicht. Und sie äußern die Vermutung, dass es eben mit einem türkischen Imbissbudenbesitzer zu tun haben könnte. Der Mann heißt Muhsin Eren, ein Mann, der aus Düsseldorf stammt und der dort Imbissbuden betreibt. Und dieser hat vor einem Jahr hatte ein guter Freund von Tanto ihn mit dieser Methode übers Ohr gezogen, das Fell über die Ohren gezogen. Es ist nicht bekannt, wie viel der Ehren dafür bezahlt hat. Da er mehrere Imbissbuden besitzt, wird der Geldbetrag erheblich gewesen sein. Dadurch, über diesen Namen, kommt die Polizei dann weiter und stellt fest, dass der Mann seit dem Mord nicht mehr da ist. Und auch sein Auto ist nicht mehr da. Die Familie will und kann keine Angaben machen. Die Angestellten wollen und können keine Angaben machen. Und so kommt man auf die Idee, dass er, wie gesagt, zum Schein darauf eingestiegen ist, um sich an dem Tanto zu rächen oder sich überhaupt an der Bande zu rächen. Oder vielleicht auch, um zu erpressen, dass das Geld wieder, dass er das zurückbekommt. Die Polizei versucht also dann, ihn bei seiner Familie zu finden, aber das ist vergeblich. Die Familie sagt, dass er am nächsten Morgen direkt in ein Flugzeug in die Türkei gestiegen ist, um an der Beerdigung seines Vaters teilzunehmen. Und sie sagten, er kommt nach der Beerdigung natürlich zurück, wobei die Presse auch ganz klar sagt, in dem Fall würde er sofort verhaftet. Nun ist auch Ehren kein unbeschriebenes Blatt. Den Ehren ist mehrfach wegen Betrug vorbestraft. Das heißt also, dass es der Bande von Tanto geglückt ist, einen Betrüger zu betrügen. Mhm. Also man sieht, das ist dann etwas, was sozusagen die Ehre des Betrügers vielleicht auch betrifft. Also ich meine, der betrogene Betrüger ist dann natürlich eine krasse Sache. Er ist also jetzt dieser unbekannte dritte Mann im Hotel und er ist also kein Stricher und auch kein Liebesverhältnis, sondern er ist als Racheengel in das Hotel gekommen und hat wohl erstmal versucht, sich zu rächen, aber andererseits auch das Geld zurückzubekommen, um das man ihn erleichtert hat, das wohl offenbar im sechsstelligen Bereich gelegen hat. Ehren ist aber nicht nur vorbestraft wegen Betrug, sondern er ist bekannt, dass er permanent und ständig gegen das Waffengesetz verstößt und hat also auch mehrere Delikte mit verschiedenen Waffen hinter sich. Lustig ist allerdings mehr oder weniger dann, dass nachdem das in der deutschen Presse sozusagen verkündet wird, dass also jetzt nach ihm gefahndet wird, er sich dann aus der Türkei beim Express meldet. Beim Düsseldorfer Express und nochmal erklärt, nö, das war ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, ich bin's nicht gewesen, ich werde irgendwann mal aussagen, ich war es nicht. Aber das hat natürlich keinerlei Wirkung. Soweit ich das weiß, ist er nicht wieder aufgetaucht. Und da die Türkei nicht ausliefert, denke ich, dass der in der Türkei verblieben ist. Zumindest habe ich keinerlei Hinweise darauf, dass der zurückgekommen ist und hier in Deutschland verurteilt worden ist. Das kann natürlich sein, dass verschiedene Sachen nicht in der Zeitung stehen, die da vielleicht sehr interessant gewesen wären zu wissen. Meines Wissens eben nicht aus der Türkei ausgeliefert, müsste jetzt also in der Türkei leben und deshalb ein etwas unbefriedigendes Ende hat. Vielleicht weiß aber auch irgendeiner der Zuhörer mehr. Jedenfalls gilt er in Deutschland definitiv als der Täter. Es ist seine Waffe, mit der er bereits andererseits in Erscheinung getreten ist. Also mit dieser Waffe hat er schon auf andere Leute gefeuert. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch sein Auto gewesen. Es sind auch hinterher DNA-Spuren noch gefunden worden. Also es ist ganz so, dass er wohl dann ihn versucht hat zu fesseln, angeschossen hat und versuchte, ihn zu irgendeinem Geldautomaten zu fahren, um da Geld zu erpressen und dann aufgegeben hat. Da ist er in seinem Auto gestorben. Also Boni ist in seinem Auto gestorben. Dann hat er ihn dann plötzlich entsorgt. Vielleicht waren sie auf dem Weg in die Niederlande und dann stellte er fest, es nutzt ihm nichts mehr, hat eine Leiche im Wagen und hat sie bei passender Gelegenheit rausgeschmissen. Er ist mit dem Auto dann wieder zurück nach Düsseldorf gefahren, hat seine Sachen gepackt und ist dann sofort eben, wie gesagt, in die Türkei abgehauen. Mit dem nächsten Flieger. Damit findet der Fall dann sein unrühmliches Ende, dass man da im Augenblick nicht mehr sehr viel machen kann. Und die Identität des anderen Mannes, der vermutlich auch noch zu dieser Geldwaschbande gehört, ist natürlich unbekannt. Das war dieser doch der Fall vom betrogenen Betrüger. Und man kann immer nur wieder sagen, auf solche Tricks, Enkeltrick, Polizeitrick, Geldwaschtrick, möglichst nicht drauf reinzufallen und möglichst seiner etwas älteren Verwandtschaft sie vorsichtig davor zu warnen.
Ja, das stimmt. Ja gut, ihr Lieben, passt auf euch auf und wie gesagt, fallt nicht auf solche Tricks rein, wie Betty sagt. Achtet darauf, lasst euch nicht auf irgendwelche Liebesspiele im Hotel ein.
Ja, dann macht es gut, ihr Lieben. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.